romantische Paarbeziehungen haben halt oft diesen Sog, der von außen so total normal gefunden wird. Also es ist dann komplett normal, dass sich die Freundin halt jetzt ein paar Monate nicht mehr meldet, weil sie hatte ihren neuen Partner.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Wir besprechen heute ein richtig spannendes Thema, und zwar entromantisiert euch ein Weckruf von Beatrice Frasel. Hallihallo, du bist heute mein Gast.
Ja, hallo liebe Leonie, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, in deinem Buch geht es darum, die Liebe von ihrem Podest runterzuholen, sie sozusagen zu entromantisieren. Mhm. Im Übrigen ein wunderschöner Titel auch dafür.
Danke.
Ich fand es sehr, sehr spannend, dass du in deinem Vorwort nämlich gleich begonnen hast mit das, was wir dir Kritiker vorwerfen werden. Mhm. Ich gendere hier mal absichtlich nicht, denn du hast geschrieben, ich zitiere hier, sie werden dir wahrscheinlich sagen, dass du eine sexuell frustrierte Emanze sein musst, sonst würdest du dieses Buch ja nicht schreiben oder dass du einfach nur noch nicht den richtigen gefunden hast. Mhm. Ja, wie kommt es dazu, dieses Buch zu schreiben, und sind die Kritiker wirklich so auf dich hineingeprasselt, und gab es aber auch eine Kritik, die dich vielleicht überrascht hat oder ein Feedback?
Mhm. Also der Grund, warum das gleich im Vorwort steht, war, weil ich beim Schreiben oder jedes Mal, wenn ich über das Thema Liebe auch davor schon geschrieben habe, aus einer feministischen Perspektive gemerkt habe, dass das ein Thema ist, das ganz besonders viel Widerstand und Renitenz und irgendwie auch so sehr viel Emotionen hervorruft bei Menschen. Und ich bin ja jetzt nicht, also ich bin ja schon länger irgendwie als Feministin in der Öffentlichkeit oder äußere mich als Frau feministisch in der Öffentlichkeit, und eine der klassischen Reaktionen auf Feministinnen in der Öffentlichkeit ist, dass sie sexuell frustriert und ungefickt sind und noch nicht den richtigen Mann gefunden haben und deshalb Feministinnen sind. Ja. Also wir kennen das ja alle irgendwie. Ne? Mhm. Und ich wusste einfach, wenn ich dieses Thema dann auch so konkret anspreche, dann evoziert das wahrscheinlich noch viel mehr von dieser Reaktion, und das ist natürlich auch passiert. Ja? Mhm. Also es gab sehr viele Medienartikel auch über mein Buch, und da gingen halt die Wogen sehr hoch in den Kommentarspalten, natürlich auch von Leuten, die das, also hauptsächlich von Leuten, die das Buch nicht gelesen haben. Und es war halt wirklich genau das, was ich in meinem Vorwort antizipiert habe. Hauptsächlich von Männern, aber auch von Frauen, muss ich sagen, in dem Fall. Was ich sehr spannend fand, ist, dass auf eine Kritik an der Liebe, die man auch noch so sehr untermauern kann mit Zahlen, Daten, Fakten, Studien, whatever, immer eine persönliche Reaktion kommt.
Oh ja.
Mhm. Also entweder eine persönliche Reaktion, die mich beleidigen soll, also so im Sinne von, also wie du eh schon gesagt hast, sexuell frustrierte Emanze, ja, hat keinen abgekriegt. Oder, also es kommt dann auch oft ein bisschen blumiger formuliert mit, naja, sie schaut nicht so glücklich aus, oder sie, oder also nicht so ganz untergriffig formuliert mit, naja, also da, es wundert mich jetzt nicht, dass sie so ein Symbol, so, ja, also es wird auch oft indirekter formuliert, aber im Grunde ist das die Botschaft. Aber das Zweite, was ganz oft kommt, und das hatte ich, glaube ich, nicht so erwartet, war eben, dass Leute dann mit persönlicher Evidenz kommen und sagen, ich bin aber mit dem Horst jetzt seit 20 Jahren verheiratet, und er kocht und wäscht und wir haben dieses Problem nicht und das ist alles super.
Ja, ich muss mir gerade sehr viel böse Sachen verkneifen, weil ich hasse das,
wenn
Leute immer mit ihrem persönlichen, bei mir hat es ja funktioniert und bei mir war es ja so, weil das kommt ja auch oft, ich meine, ganz anderes Thema auch, bei psychischen Erkrankungen.
Ja, ja.
Und ich finde das sehr, sehr schwierig, weil dein persönliches Erleben ist ja nicht das Erleben von eben, was du sagst, Daten, Fakten etc.
Genau.
Und nur weil es bei dir zum Beispiel die Scheidung gut verlaufen ist, heißt das nicht, dass die Fakten dem gleich sind etc.
Genau.
Also auch mit Alleinerziehenden etc. Also es sind ja ganz viele Sachen, wo ich sage, so, man muss manchmal seinen persönlichen Stuff bei sich lassen und mal
die Strukturen ansehen.
Ja.
Ja, genau.
Es ist, wir haben ja auch das Thema, wir hatten ja eine wunderbare Podiumsdiskussion in Graz. Da war es ja auch sehr auf persönliches Befinden und strukturelles. Wir haben ja über wie feministisch eigentlich Sex sein kann geredet. Und fand das auch sehr interessant, weil ich finde halt auch, was persönlich, was einem persönlich oder jetzt unter Anführungs mich betrifft, bedeutet ja nicht, dass es gleichsprechend für alle ist. Und das fand ich auch da sehr spannend, dass da ja dass da oft das Persönliche immer nach vorne geschoben wird.
Ja, und gerade wenn wir zum Beispiel über unbezahlte Arbeit zu sprechen kommen in Paarbeziehungen, da gibt es halt einfach Studien dazu, ne, die sagen, ja, das machen einfach Frauen zum Großteil. Ja, ja, immer noch, und da tut sich auch relativ wenig im Zeitverlauf. Ja. Und es ist schon spannend, und das ist auch was, worüber ich mein Buch schreibe, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Romantisierung des eigenen Lebens und vielleicht auch die Romantisierung des eigenen Leidens so ein bisschen oder die Rechtfertigung des eigenen Leidens, dass jedes Paar gerne von sich glaubt, dass sie anders ist als alle anderen. Ne? Und das ist halt was, was mir ganz stark begegnet, auch dann in diesen Reaktionen, weil ich mir denke so, ja, okay, es gibt jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, fünf von fünf Leuten sagen mir, ihre Beziehung ist ganz anders, aber wir haben dann trotzdem die Zahlen und das geht sich irgendwann nicht aus, ja? Ja, dass jedes heterosexuelle Paar ganz anders ist als alle anderen, weil sonst hätten wir die Zahlen nicht, dass es nicht so ist. Ja,
ja.
So. Es kann nicht jeder die Ausnahme sein, und aber alle glauben, sie sind es.
Ja, es ist einfach ein Thema, was auch sehr polarisiert. Mhm. Ich habe auch gemerkt, wie ich über dieses Buch in meinem Umfeld geredet habe. Mhm. Interessanterweise, die Leute, die in Beziehungen waren, mhm, haben das weniger gut aufgefasst, sage ich jetzt mal, ja, als diejenigen, die Single waren. Mhm. Und das fand ich interessant.
Warum glaubst du, ist es so?
Ich glaube, weil sie sich rechtfertigen versuchen.
Ja, genau. Ja.
Also ich glaube, dass Menschen in Beziehungen dann auf einmal den Drang haben, eben wie du sagst, zu sagen, wir sind anders. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, umso jünger die Person, umso weniger empfänglich war sie für das Thema. Mhm. Fand ich auch interessant. Mhm. Habe ich mir aber auch gedacht, liegt vielleicht auch, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dann auch überlegt, wie wäre die 21-jährige Leonie in der Situation, mhm, oder die 25-jährige Leonie, mhm, auch noch. Ich glaube, ich hätte noch sehr festgehalten an dem Konstrukt, mhm, also an der romantisierten Liebe. Mhm. Mhm. Ich muss sagen, ich distanziere mich davon.
Ja.
Weil ich muss auch sagen, ich persönlich, ganz persönlich gesprochen, ja, habe, kann mit vielen 1:1 mitgehen, habe dennoch Widerstand gespürt.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist einfach das Thema, was wir haben, weil wir einfach, ja, damit, genau, aufgewachsen sind. Wir sind alle mit Disney und Rom-Com, und uns wurde das so in den Kopf getrichtert, mhm, da muss es den einen geben. Und, mhm, wenn du es nicht schaffst, dann hast du versagt, unter Anführungszeichen. Mhm. Und ich fand das aber so interessant, dass man, umso jünger man ist, umso noch mehr daran versucht, so festzuhalten. Mhm. Ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwo ist mir das dann angefangen.
Aber sie stirbt.
Aber sie stirbt.
Ja, also ich finde es immer ganz witzig, wenn Leute sagen, also auch ganz viele Frauen sagen mir, sie fanden das Buch total super, aber es ist trotzdem total schwierig zu lesen teilweise, weil sie echt an Punkten Widerstände spüren und dann irgendwie sie denken, oh fuck, ja, es stimmt. So.
Ja, und aber ist okay.
Ja, und ich muss sagen, mir ging es beim Schreiben ja auch so. Ja. Also ich nehme mich da auch überhaupt nicht raus. Ich teile diese Erfahrung auch mit allen, die das Buch sozusagen lesen, weil, mhm, weil ich ja auch in derselben Gesellschaft aufgewachsen bin, so, ja, weißt du, und auch so sozialisiert bin. Und das ist auch was, glaube ich, Leute dann ganz oft falsch verstehen. Wenn Menschen Bücher schreiben, glauben ganz viele das, weil ich bin ja dann teilweise auch sehr sarkastisch im Buch, was für, ja, mich auch so eine Art ist, mit Dingen umzugehen, mich so drüber lustig zu machen.
Sehr.
Ja. Und das wird auch ganz oft falsch gelesen als so ein, ich stelle mich irgendwie drüber zynisch so und mache mich lustig über andere. Aber eigentlich mache ich mich auch ganz viel lustig über mich selber. Also es ist so ein, ja, wir lachen miteinander viel mehr, zumindest so gemeint von mir. Ja. Also ich nehme mich aus all diesen Sachen auch überhaupt nicht raus, und ich habe dieselbe Erfahrung, die Leute beim Lesen haben, auch beim Schreiben zum Teil gehabt und schon davor in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Ja.
Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Also ich meine, klar, als Feministin muss man sich irgendwann mal mit dem Konstrukt Liebe und Beziehung und so weiter auseinandersetzen. Aber gab es für dich so einen Punkt, okay, du machst das jetzt, genau jetzt, weil? Oder hat es einfach, weil deine Arbeit sich so ergeben hat?
Also ich habe mich, ich glaube, wie du sagst, als Feministin, also man setzt sich damit auseinander sowieso die ganze Zeit, ja, irgendwie über verschiedene Routen. Die Geschichte, die ich dann dazu erzähle zu dem Buch, und das ist so das, was direkt dazu geführt hat, dass ich es geschrieben habe, aber da gab es natürlich davor auch schon Wege, wie es dazu gekommen ist, aber sozusagen der direkteste Weg oder was unmittelbar davor passiert ist, ist, dass ich ja davor ein anderes Buch geschrieben habe, das heißt Patriarchale Belastungsstörung. Da geht es um den Zusammenhang zwischen Geschlecht und psychischer Gesundheit und, mhm, psychischer Erkrankung und auch Klassenverhältnisse. Und was da in der Recherche aufgekommen ist, war, das hat mich zu dem Zeitpunkt sehr überrascht, weil ich das überhaupt nicht wusste, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind für unsere psychische Gesundheit und für unsere körperliche Gesundheit, also für unsere, ja, Gesundheit insgesamt, ja, für unser Wohlbefinden. Und ich war da total überrascht drüber, weil ich das nie irgendwo erfahren, also mir hat das nie wer gesagt, ich habe das nie irgendwo gelernt. ich habe gelernt, um gesund zu sein, muss man irgendwie Sport machen und sich gesund ernähren und soll irgendwie ausreichend schlafen, keinen Alkohol und keine Drogen nehmen und nicht rauchen. Aber es hat nie wer gesagt, aber es ist genauso wichtig, dass du dich um deine Freundschaften kümmerst oder überhaupt welche hast.
Ja, es ist sogar wichtig, dass du Gespräche mit Nicht-Freunden hast, also mit Unbekannten.
Ah ja.
Also man sollte zumindest einem Austausch immer wieder, zum Beispiel sei es ein Supermarktkassierer, Kassiererin sein, dass es zum Beispiel da positive Erlebnisse zu sammeln, ist total wichtig für unsere Psyche, weshalb Corona ja vielen auch so schlecht ging, weil diese kleinen zwischenmenschlichen Momente gefehlt haben. Und die sind eigentlich sehr wichtig.
Ah, das wusste ich auch nicht, ja.
Ja, ja, es ist etwas, was ich finde voll schade, weil ich finde zum Beispiel, ich persönlich habe mich in meiner Arbeit, wenn ich das Propedeutikum gemacht habe, auch Beziehungserleben und Beziehungsgestaltung im therapeutischen Setting zwar beschäftigt, aber da stoßt du ja oft an die ganzen Bindungstheorien und an die Beziehungssachen, da gibt es ja ganz viel Literatur dazu. Mhm. Und es ist total spannend eigentlich, wie wichtig Beziehungen sind, egal welcher Art.
Ja.
Wir kommen jetzt dann zu den verschiedensten Beziehungsformen heute. Du, wir reden ja oft, wenn wir über die Liebe reden, ja nur über die partnerschaftliche Liebe. Du hast eben dein Buch auch aufgebaut mit dem Beginn mit der Freundschaft. Wieso glaubst du, wird diese platonische Liebe so stark in unserer Gesellschaft auch abgewertet? Oder halt erfährt nicht die Gleichberechtigung, die sie verdient?
Ich glaube, da gibt es ein ganzes Potpourri an Antworten drauf, die alles so Teilantworten sind. Also ich glaube, dass einerseits so ist, dass, also ich meine, man kann mit dem hässlichsten Teil auch gleich ganz reingehen und sagen, gerade die heterosexuelle Paarbeziehung, wenn man sich anschaut, zu wessen Gunsten und zu wessen Ungunsten die ausfällt, dann ist es eine Konstellation, die hauptsächlich Männer nutzt.
Ja.
Und Frauen schadet tendenziell. Ja. Frauen in eine dienende Rolle drängt, Frauen zu Haushälterinnen macht, jetzt ganz praktisch gesprochen, aber auch zu so emotionalen Dienstleisterinnen, Gratis-Therapeutinnen, Krankenpflegerinnen, all of it. Und in einer Gesellschaft, die einfach immer noch sehr patriarchal organisiert ist und grundsätzlich patriarchal bedingt ist oder so einfach so einen patriarchalen Grundstock hat, ist es keine Überraschung, würde ich mal sagen, dass es diese Form von Beziehung ist, die so als die normative, wichtigste, schönste, erfüllendste auch hochgehalten wird, weil sie den Menschen, die sozusagen das Narrativ, die Macht über das Narrativ haben, nutzt.
Ja.
So. Ich sage jetzt noch einen Satz zu den Reaktionen auf mein Buch, weil das passte ganz gut dazu. Ich habe das auch total spannend gefunden, dass eben von Männern ganz viel Widerstand kam und auch aber ganz viel Unverständnis. Also da kam nicht nur so ein ungefickter Emanze, sondern von Männern, die ich kenne oder die grundsätzlich feministisch wohlgesonnen sind, kam auch so ein was ist vielleicht das Problem mit der Liebe? Also so, ich habe mich überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Und Frauen kamen schon lange, bevor das Buch rausgekommen ist, zu mir mit, oh mein Gott, das ist genau mein Thema.
Ja.
Und ich habe mir dann schon gedacht, das ist total spannend, dass diese Frauen ja großteils auch mit Männern zusammenleben und die Männer haben halt überhaupt keinen Plan, was in den Frauen neben ihnen abgeht.
Aber haben sie das nicht sehr, sehr oft generell?
Genau, ja. Aber das hat mir sehr schön vor Augen geführt, in welchen unterschiedlichen Welten wir leben auch.
Ja, aber
wir miteinander leben ganz oft.
Ich weiß nicht, wo ich das gesehen oder gelesen oder gehört habe. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam dieser Satz, die Ehe würde, wenn sie uns Frauen etwas bringen würde, wäre sie schon längst abgeschafft.
Ja, genau. Wäre sie verboten, dann dürften wir es nicht. Ja.
So, no choice there.
Yeah.
Und ich fand das dann halt spannend, weil es stimmt irgendwie. Mhm. Und ich fand auch, ich muss auch sagen, wie sich das Buch aufgebaut hat, fand ich sehr stimmig auch.
Mhm.
Und ich habe, wie gesagt, ich habe mit sehr viel mitgehen können. Wie gesagt, der Widerstand war trotzdem da, weil das etwas ist, mit dem wir ja aufgewachsen sind. Aber ich fand zum Beispiel hier, ich zitiere jetzt etwas zum Thema Freundschaft.
Ja.
Sehr, sehr gut und präzise beschrieben. Wenn wir uns um unsere Freundschaft nicht aktiv kümmern, verkümmern sie. Diese folgenschweren Geringschätzung von Freundschaften ist allerdings völlig normalisiert. Es ist für uns völlig normal, in Paarbeziehungen und Kleinfamilie zu verschwinden, völlig normal, andere Beziehungen zu vernachlässigen. Und dann geht das auch weiter, aber ich möchte ja nicht so viel vornehmen, die Leute sollen das Buch ja kaufen und lesen. Aber ich fand das das hat mich irgendwie sehr getroffen.
Ja.
Aus einem Grund, weil ich das leider sehr stark bemerke.
Ja.
Und das ist etwas, was ich sehr schmerzhaft teilweise bemerke, weil ich oft das Gefühl habe, dass es ja auch dadurch, dass es so normalisiert ist, oft auch nicht mehr wahrgenommen wird.
Ja, voll.
Und egal, ob man in einer Paarbeziehung selber gerade ist oder eben nicht, ist es oft so, dass man ja selber weiß, wie das auch ist, wenn man halt mal in einer Paarbeziehung war, dass man auf einmal dann merkt so, ja, ich warte, bis er seinen Dienstplan hat. Ich mache das und man sortiert sich so als Frau oft unter. Mhm. Und ich sehe das halt, und das hat mich irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht hat es mich getroffen, weil ich es einfach so stark merke, umso älter ich werde.
Ja.
Umso mehr dieses Familiensysteme auch auftauchen, weil zum Beispiel, ich sage jetzt mal so, in den 20ern hat man, ja, man hat seine, also in meinem Umfeld Studentenfeiern gehabt, da war der Partner, Partnerin vielleicht mit, aber es waren eigentlich alle im selben Boot. Und jetzt schippern so die Bötchen in die verschiedensten Richtungen. Und es ist sehr schwierig, die Leute teilweise, die eben in Paarbeziehungen sind oder auch eben schon Familien haben, überhaupt einen Draht mehr zu denen zu haben und Zeit zu finden. Und aber ja, was du sagst, dieses, man, sonst verkümmern sie, das ist, fand ich irgendwie sehr treffend. Gleichzeitig auch, es hat mir einen extremen Stich im Herzen gegeben.
Ja, voll. Ja, das verstehe ich so gut.
Also ich weiß nicht, dieses Pflegen ist halt schon so etwas, was ich so wichtig finde, aber ich habe auch das Gefühl, dass das vielen sehr schwer fällt. Mhm. Glaubst du, weil einfach diese mentale Last auch bei den Frauen liegt oder halt diese, ja, wie würdest du sagen, also was ist deine Meinung dazu?
Also nur eine ganz persönliche Beobachtung, das ist auch ein Thema, das bei mir mit sehr viel Schmerz verbunden ist.
Ah, ja.
Und
ja,
das ich wirklich auch richtig schwierig finde und ich hab da beim Schreiben auch sehr viel geweint.
Ich muss ehrlich sagen, es kam mir richtig hoch.
Ja,
also ich bin auch jetzt sehr emotional, wenn ich, also das ist,
ja.
Es ist etwas, was halt, ich glaube, weil, also zumindest mir geht es so, dass ich halt oft das Gefühl habe, was so Freundschaften betrifft, ich will ja nicht, dass sie vorbei sind. Gleichzeitig merke ich so, wenn ich dauernd nur die Person bin, die gibt und fragt und tut, dass man dann auch irgendwann mal eine Haltung einnimmt, na gut, dann ist es halt so. Dann lebt diese Person halt in ihrer Kleinfamilien-Beziehungsbubble und man distanziert sich. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so schade, weil man sich denkt, man weiß ja selber, sobald diese Beziehung vorbei ist, also diese Paarbeziehung.
Und die Kinder ausgezogen sind.
Oder so, steht diese Person wieder da.
Ja.
Das merkt man halt auch. Ich sehe das halt bei vielen, sage ich jetzt mal, Freundinnen, die sich trennen, die halt davor verschwunden sind, die Verschwundenen, Verschollenen.
So eine war ich auch mal, ja.
Ja, jeder war mal das, glaube ich. Ich war es selber auch.
Ja.
Aber ich habe das auf die harte Tour lernen dürfen. Ich habe damals nur den Freundeskreis meines damaligen Ex-Freundes gehabt. Und dadurch, dass der ja gewaltvoll war, mir gegenüber, und ich auch noch mal erfahren habe, dass sein Freundeskreis so 0,0 zu mir steht, sondern ihn verteidigt hat, habe ich ab dem Moment mir geschworen, ich werde nie wieder, egal ob ich in einer Paarbeziehung bin oder sonst, aber meine Freundschaften weniger pflegen. Also mir war das so wichtig und mir war das auch am Anfang meiner eben letzten Beziehung jetzt einfach so ein wichtiger Punkt, dass ich einfach immer konstant Kontakt gehalten habe mit Freundinnen, weil ich auch gemerkt habe, wenn man den nicht hat, schlittert man viel schneller in Beziehungen, die vielleicht auch ungesund sind.
Ja.
Ohne das Wort toxisch zu verwenden oder versuchen, aber halt nicht alles muss immer im Schlimmsten enden, aber es ist einfach so, dass Freunde einfach ein sehr guter Spiegel auch sind, wo man gerade in der Paarbeziehung steht. Es fällt mir gerade auf, mir fällt es schwer, ständig Paarbeziehung zu sagen, aber das finde ich auch gut, in deinem Buch hast du ja auch gesagt, Beziehungen sind ja mehr als nur die Paarbeziehung.
Genau.
Deswegen versuche ich, dieses Wort jetzt zu etablieren.
Ja, ja. Also, da gibt es so viel dazu. Also ich habe so viele, ich habe hunderttausende Gedanken im Kopf gerade dazu. Aber Ich glaube, dass es einerseits so ist, dass gerade auf Frauen in Paarbeziehungen so viel lastet, dass tatsächlich wenig Energie für irgendwas anderes bleibt. Mein großes Plädoyer ist halt immer zu sagen, dass das halt auch eine Frage von Prioritätensetzung tatsächlich dann ist. Ja? Also man muss diese ganze Last auch nicht übernehmen, sozusagen. Ja? Also man ist auch nicht, und die Frage ist halt, wie gut kann man das in Freundschaften dann besprechen? Oder ist es dann schon an einem Punkt, wo das irgendwie schon so auseinandergeht und man dann selber diejenige ist, die sich ständig meldet? Weil ich weiß auch selber aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft das ist, wenn Freundschaften überhaupt nicht mehr reziprok sind. Mhm. Das ist so ein ganz, ganz eigener Liebeskummer, den man dann hat, finde ich.
Ja. Generell Freundschaften können viel härter manchmal einen treffen als jede Beziehung. Es ist ganz, ganz heftig.
Es ist richtig heftig.
Aber gleichzeitig, scheitern auch viele Freundschaften daran, wenn zum Beispiel Paarbeziehungen auftauchen oder nicht so akzeptiert werden. Also ich sehe das halt auch. Es ist halt schwierig. Es ist menschliche, also Beziehungskonstrukte sind oft kompliziert. Aber mir ist es auch schon passiert, dass ich einer Freundin die Freundschaft gekündigt habe, aufgrund dessen, dass es sich halt meiner Paarbeziehung so negativ geäußert hat.
Oh wow, okay.
Weil ich finde das absolut übergriffig. Ich würde das also nicht erlauben, dass sie mir das bei einer Freundschaft sagt.
Mhm.
Also ich finde, das ist noch immer eigene Entscheidungssache.
Yeah.
Und vor allem, wenn es einfach nicht etwas ist, wo ich sage, dass man in einer ungesunden Dynamik steckt.
Ja. Yeah.
Also da muss man schon auch sagen, es gibt so Punkte, wo ich auch sage, aber es ist trotzdem schwierig gewesen. Es hat mich lange verfolgt, weil ich mir dann gedacht habe, ist das ein Fehler?
War das eine sehr enge Freundin?
Schon zu dem Zeitpunkt, ja.
Ja.
Also eine enge Vertraute. Freundin würde ich jetzt nicht sagen, aber es war einfach schon dann so, wo ich mir gedacht habe, das ist für mich ein Punkt, den ich nicht gut finde, wenn sich Freunde auch in Freundschaften zu sehr einmischen. Das ist generell ein Thema, was ich nicht mag.
Also wenn sich eine Freundin in eine andere Freundschaft einmischt.
Ja, oder eben in dieser Beziehung.
Ja.
Also ich finde ich einfach nicht gut, finde ich. Steht niemandem zu, man muss.
Aber ist es nicht gleichzeitig so, dass gerade FreundInnen dann auch, wenn man in romantischen Paarbeziehungen ist, ein wichtiger, wichtig sind, um abzuchecken, auch ob das gut läuft?
Und ja, das absolut. Ja. Aber ich finde halt manche Sachen, wenn ich jemanden bitte, sage, sag das nicht in der Form.
Mhm.
Und die Person sagt so, ja, dann kann ich nicht mit dir reden.
Oh wow, okay. Mhm.
Dann ist das für mich etwas, wo ich sage, okay, dann reden wir nicht mehr.
Mhm.
Dann ist das für mich aber auch gegessen, weil wenn ich nicht in einer Freundschaft offen eben reden kann,
ja, genau.
Das finde ich halt sehr wichtig.
Ja, voll.
Und das hat halt da nicht stattgefunden. Ich möchte sie da jetzt nicht im Podcast zu Tode besprechen, weil sie auch ihre Freundschaft mit mir war.
Ja.
Aber es ist halt echt etwas gewesen, wo ich mir das erste Mal auch wieder gedacht habe, so, okay, stelle ich meine Paarbeziehung über eine Freundschaft, aber mir war es einfach wichtig, dass etwas nicht gesagt wird in der Form, weil es einfach, finde ich, nicht in Ordnung ist, das sozusagen. Und wenn ich sage, das möchte ich nicht so hören, da kann man sich ja denken.
Ja.
Man muss es mir ja nicht sagen.
Mhm.
Also ich finde, das ist manchmal einfach, ja, gewisse Übergriffigkeiten möchte ich einfach nicht.
Mhm.
Aber da habe ich mir dann auch gedacht, so, es hat schon etwas in mir ausgelöst, auch, weil ich mir gedacht habe, so, okay, stelle ich meine Paarbeziehung über diese Freundschaft, aber ich glaube, ich kann mich gut damit abfinden, dass sie jetzt weg ist. Also es ist irgendwie dann komisch gewesen.
Mhm.
Also, weil ich fand das nicht cool.
Okay.
Ja. Aber jetzt reden wir über mich. Wir reden über dein Buch.
Ja, ja. Also, also ich glaube, das ist bei, wieder so.
In Kurve zu kratzen.
Genau. Es ist, glaube ich, sehr normalisiert in Paarbeziehungen, dass sie von so einem Sog umgeben sind, der einen total rein vereinzelt in diese Beziehungen.
Ja.
Und das ist eben, wie gesagt, etwas, was ich auch erlebt habe und auch so, ich glaube, dass man, wenn man als Frau sozialisiert ist, das nochmal Ärger hat, weil man dann auch so irgendwie diesen fast schon es ist gar nicht wirklich eine Idee, weil man denkt es ja nicht aktiv, aber so diese automatische Grundannahme hat, dass man da jetzt alles rein investieren muss, was man irgendwie hat und aufgehen muss drin und dann ist diese Person the one and only und so.
Auch der Gedanke, dass der Partner alles sein muss.
Ja.
Weil er ist es nicht.
Natürlich nicht, er kann es auch gar nicht sein.
Es ist aber auch okay, dass es nicht ist.
Ja.
Aber diese Akzeptanz ist auch schwierig.
Ja, voll.
Weil es hören wir öfters lausche Nachrichten. So, ja, mein Partner ist mein bester Freund und XY. Und ich denke mir so, fand ich auch so schön, wie du es geschrieben hast, dass er mich die beste Freundin vielleicht, ich daneben ein bisschen blöd vorkommt, die 20, 30 Jahre mit dir verbracht hat und dann kommt jemand nach 2 Jahren, ist das schon so.
Ja, der beste Freund. Das finde ich immer ganz schwierig, wenn Leute sagen, mein Partner ist mein bester Freund, da bin ich dann immer so, ich weiß nicht, für mich ist das eher eine Red Flag, ehrlich gesagt sogar.
Ja, für mich auch.
Weil du kannst nicht eine Person in 2 verschiedene Rollen stecken und das sind 2 verschiedene Rollen. Das ist das Einzige, was ich noch schlimmer finde, ist, wenn Leute sagen, meine Mama ist meine beste Freundin. Das finde ich noch schlimmer.
Ja, aber ich finde es auch noch schlimmer, wenn Mütter sagen, mein Kind ist meine beste Freundin.
Ja.
Das finde ich ganz verheerend.
Da sollten wir mal in Therapie gehen gemeinsam so.
Ja.
Aber ja, mein Partner ist mein bester Freund und das ist auch so eine Aussage, die jetzt kulturell betrachtet irgendwie total romantisiert wird. Also das ist etwas, wo die meisten Leute dann sagen würden, oh, wie schön, ja, das ist doch total schön, dass sie irgendwie so alles füreinander sind. Und das sollte ja genau eine Partnerschaft, sollte auch irgendwie eine Freundschaft sein und so. Aber ich finde es halt deshalb schwierig, weil Freundschaften halt eigene Formen von Beziehungen sind, die und eben weil eine Person nicht diese verschiedenen Rollen ausfüllen sollte, auch finde ich, und zwar auch dann, wenn man eine romantische Beziehung möchte, ist es, glaube ich, die beste Voraussetzung, dass diese Beziehung halbwegs gesund sein kann, wenn man nicht alles in sie rein projiziert fast schon oder alles, also erwartet, dass sie alles erfüllt, nämlich Partner, irgendwie Sexpartner, Mitbewohner, bester Freund, so, also es geht halt nicht alles auf einmal. Und dann, also ich, was ich auch immer so witzig finde, sind so Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie, ich habe ein Hobby, das mir ganz wichtig ist und mein Partner interessiert sich nicht dafür, was soll ich machen? Und ich denke mir dann immer so,
was war das Hobby machen?
Dein Hobby machen und mit deinem Partner andere Sachen. Also so, genau. Und ich glaube, es gibt ganz stark diese Erwartungshaltung, dass diese eine Beziehung eigentlich die einzige ist, die in meinem Leben irgendeinen Wert hat, wo dann alles erfüllt sein muss, wo ich auch aber alles reinstecken muss, was ich habe, an Energie, an Liebe, an Fürsorge. Und das bedeutet natürlich, dass ich alles andere nebenbei vernachlässige.
Ja.
Und das isoliert sehr und das kann im fast schon besten Fall ist es etwas, was mich einsam und traurig macht, weil ich dann irgendwann drauf komme, ich habe keine Freunde mehr, so ist es mir gegangen in meiner ersten Paarbeziehung. Und das war ein Partner, der jetzt nicht übergriffig oder gewalttätig war oder so, sondern ich habe einfach alles rundherum vernachlässigt, weil ich irgendwie da so total reingefallen bin in diese Beziehung. Und es war ja auch schön am Anfang, man ist ja verliebt und so weiter, ne? Das fühlt sich ja gut an alles.
Zum Thema Verlieben kommen wir
gleich. Genau, ja. Und dann aber stellt man irgendwann fest, gut, ich habe jetzt aber irgendwie niemanden sonst mehr und war extrem einsam in dieser Beziehung dann und habe mir dann auch geschworen, dass ich das nie wieder so mache. Und das ist noch der Idealfall sozusagen, aber es gibt ja auch Menschen, und das passiert in heterosexuellen Paarbeziehungen sehr oft, die dann mit einem gewalttätigen Partner zusammen sind. Und diese Isolation, die da stattfindet, wird oft vom Außen überhaupt gar nicht mehr als solche gesehen. Also das machen ja Täter ganz oft, dass sie Opfer sukzessive isolieren, den Kontakt zum und so. Und im
Hetero- und manipulieren.
Genau, manipulieren. Und romantische Paarbeziehungen haben halt oft diesen Sog, der von außen so total normal gefunden wird. Also es ist dann komplett normal, dass sich die Freundin halt jetzt ein paar Monate nicht mehr meldet, weil sie hatte ihren neuen Partner.
Ja, ganz schwierig.
Ja, komplett schwierig. Ich finde das auch nicht mehr normal, aber eigentlich so gesamtgesellschaftlich ist es so, ja mein Gott, das musst du ja verstehen, so ungefähr. Ja? Und das Problem ist aber, dass man dabei auch ganz viele Sachen übersehen kann. Nämlich, was da eigentlich an toxischen, ich sage das Wort jetzt, Dynamiken in diesen Beziehungen passiert und dass das eigentlich vielleicht schon ein Teil einer Gewaltbeziehung oder einer Beziehung mit einem gewalttätigen Partner sein kann, die man nicht sieht von außen, weil man sich denkt, ach, die sind halt jetzt zu zweit. So, und Entschuldigung. Und irgendwie, genau, haben halt keine Zeit mehr für irgendwas anderes, weil eine Beziehung so wichtig ist.
Ja, ja. Du hast etwas sehr Wichtiges hier angesprochen, nämlich auch die Verliebtheitsphase. Fand ich nämlich auch interessant, weil das ist auch durch dein Buch gedämmert, dass es ja zum Beispiel, wenn man im psychischen Kontext ist, also zum Beispiel sei es Reha, Psychiatrie etc., ist ja sozusagen die Interaktion zwischen Klientinnen und Patientinnen, also sozusagen neben verboten. Das beschreibst du ja auch in deinem.
Die romantische oder sexuelle Interaktion.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Und ich fand das so lustig, weil mir ist das ja natürlich bewusst durch meine Ausbildung. Ich kenne das.
Ja, ja.
Und ich war dann so, ah ja, stimmt. Das ist ja wegen der, also dass es dich destabilisiert. Und ich habe dann darüber nachgedacht, so wie du diese Symptome aufgezählt hast vom Verliebtsein, habe ich mir gedacht, so, klingt wirklich wie so ein Krankenblatt, was ich manchmal in den Händen halte. Aber das eine sind Symptome von einer psychischen Erkrankung, das andere nennt man Verliebtsein. Und ich fand es so spannend, weil es auch für mich auf einmal wieder so ein Aha-Moment war, wo ich mir gedacht habe, ja, am Anfang vom Verliebtsein ist man oft dieses, also zum Beispiel mich hat es sehr oft destabilisiert, komplett. Und dann haben mich oft zum Beispiel Leute eben für meine eigene Erkrankung sozusagen, meine Borderline-Diagnose beziehungsweise so haben halt viele gesagt so, naja, aber wieso geht's dir immer so gut, wenn du Single bist? Und ich so, jetzt habe ich durch dein Buch wirklich dann den Begriff auch wieder gehabt, es steht destabilisiert ja einen total.
Ja.
Und es ist so interessant, weil das kennen dann die meisten eigentlich, aber mit psychischen Erkrankungen ist es ja doppelt so heftig und es triggert extrem.
Ja.
Und trotzdem romantisieren wir auch dieses Verliebtheit so sehr. Mhm. Und zum Beispiel, ich habe sehr viel Widerstand gespürt, wie ich das Leuten erzählt habe, dass ich mich mit meinem Freund nicht verliebt habe sofort, sondern wirklich in eine abwartende Position gegangen bin,
und
den Menschen angeschaut habe und auch gesagt habe, ich möchte nicht mehr diesen Butterfly-Effekt haben am Anfang, weil ich nenne sie auch immer die Kamikaze-Schmetterlinge, weil sie bringen dich einfach in Teufelsküche.
Ja, komplett.
Du wirst blind.
Abhängig.
Siehst vieles nicht. Und zum Beispiel mich hat es wirklich, also es hat mich halt sehr stark getriggert, weil es sind genau die Punkte, die mich eben dann, ich bin zum Beispiel sehr solide, wenn eine Beziehung funktioniert. Mhm. Und ich bin sehr solide, wenn ich alleine bin.
Ja, genau.
Also partnerschaftliche Beziehungen.
Ja, ja, voll.
Also so
ja, ja.
Aber also ich bin sogar tendenziell glücklicher, wenn ich Single bin.
Ja.
Weil ich einfach dann nicht auch diese Regulation habe. Wenn man dauernd auch zu zweit ist oder mehr Kontakt mit jemandem hat, ist es für mich manchmal ein bisschen anstrengender.
Ja.
Aber ich fand das voll interessant, dass das auch diese Verliebtheit so romantisiert wird. Und in deinem Buch eben auch, du schreibst ja darüber sehr, sehr ausführlich. Hast du das Gefühl, dass wir das deswegen auch die Verliebtheit so romantisieren, weil wir das von Disney, den Rom-Coms aus den 2000ern, also unsere Generation ist ja damit nochmal stärker aufgewachsen. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt das vielleicht ein bisschen anders ist, vielleicht sogar eher, dass Influencer-Beziehungen vielleicht für Jugendliche sogar so the goals sind, der Instagram-Worth-Picture oder so. Mhm. Was ist da dein Blick darauf?
Also zuerst mal, ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe ja auch eine psychische Krankheitsgeschichte und es gibt nichts, was schlimmer ist für mich, als mich zu verlieben. Also es gibt nichts, was mich depressiver macht, nichts, was mich mehr destabilisiert, was mich so hin und her fetzt wie Verliebtheit. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Also wirklich.
Ja.
Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich mich verliebe tatsächlich.
Ja.
Und also es hat, glaube ich, noch nichts in meinem Leben so tiefe Krisen heraufbeschwört wie dieses Gefühl oder dieser Zustand. Deshalb, und das ist, glaube ich, auch so der Hintergrund, mein persönlicher Hintergrund, warum ich habe das immer schon ganz schrecklich gefunden, mich zu verlieben. Wenn es tatsächlich so eine Beziehungskonstellation ist am Beginn, aber auch wenn es so unglückliche Verliebtheiten waren, das finde ich auch, also natürlich auch ganz, ganz schrecklich und das destabilisiert auch unfassbar, finde ich.
Ja.
Und ich weiß auch, was du meinst, wenn du sagst, dir geht es einfach, wenn du unbothered bist von diesem ganzen Scheiß, am besten. Und bei mir ist es auch so. Ja. Also wenn ich nicht nur nicht in einer Paarbeziehung bin, sondern auch irgendwie eben nichts in Aussicht ist oder nichts. So, was ist. Also ich meine, so, wenn einfach wirklich nichts ist, ist es am besten.
Ja, wie ich mein Männerfasten gemacht habe, war ich, glaube ich, der glücklichste Mensch ever.
Ja.
Es war irgendwie erschreckend gleichzeitig auch, weil ich mir auch gedacht habe, es ist doch so schlimm, dass so viel damit zusammenhängt, dass wir halt einfach uns so sehr immer auf Liebe auch konzentrieren.
Ja, voll.
Also diese Paarliebe, weil wenn wir jetzt von dem klassischen Bild reden. Es ist einfach so, wie ich das auch angefangen habe zu sagen, ich möchte auch nicht mehr drüber Männer reden. Mhm. Meinem Freundeskreis sind eben über Männer dauernd gesprochen wurde. Mhm. Ich fand das schon so, I was done with it.
Mhm.
Weil ich mir auch dann irgendwie gedacht habe, das nervt mich schon selber so ab. Aber gleichzeitig ist es halt ein Ding, wo wir so stark aufgewachsen sind.
Ja,
ich habe das Gefühl gehabt, zum Beispiel, wenn ich an meine Teenagerjahre denke, dass wir einmal diese Rom-Coms, die haben uns ja eigentlich nur die Verliebtheit gezeigt. Also es gab immer dieses eine Drama, das wurde dann gemeinsam überwunden. Dann rennt entweder Person A Person B hinterher oder Person B.
Oder stalkt sie,
Oder Person B rennt Person A hinterher. A Happy End und keiner zeigt, was danach passiert. Ich war auch meistens komplett überfordert, was passiert eigentlich danach, wenn man jemanden bekommen hat. Weil das war für mich immer so, okay, wie geht's jetzt eigentlich weiter?
Ja.
Aber dann gleichzeitig jedes Magazin ging darum, XY ist wieder mit XY zusammen. Ich kann mich noch erinnern, dass Taylor Swift beleidigt worden ist damals, weil sie zu viel gedatet hat. Also es ist sehr alles wird in eine Waagschale auch geworfen, vor allem als Frau. Entweder du datest zu viel oder zu wenig, du hast zu wenig Sex oder zu viel Sex, zu dem Thema Sex kommen wir heute auch noch. Aber es ist schon sehr einfach nur das Zentrum von Magazinen, Filmen und Serien ist die Liebe. Also die Paarliebe.
Die romantische Liebe und auch die Idee, dass die romantische Liebe das ist, wo man eigentlich Erfüllung und Lebensglück findet und finden muss, vor allem als Frau. Weil alles, was du sagst, das sind ja vor allem Texte oder kulturelle Produkte, die sich an Frauen richten, primär.
Ja.
wenn du dir Männermagazine anschaust, wirst du das nicht finden.
Ja.
Und du wirst auch nicht Tipps finden, wie du irgendwie der beste Ehemann sein kannst.
Leider.
Und bei Frauen findest du das schon. Ja, ja. Wie kannst du eine bessere Liebhaberin sein und wie kannst du irgendwie...
10 Tipps für den perfekten Blowjob.
Erstens das und aber zweitens dann aber auch, wie man in einer Beziehung kommuniziert, wie man sie aufrechterhält und solche Sachen. Das sind auch alles Sachen, die sich nur an Frauen richten.
Ja, und da muss ich auch sagen, es ist spannenderweise, bei uns sind auch das die Sachen, die am meisten geklickt werden.
Mhm.
Also es ist einfach so, dass wenn ich mir anschaue, unsere Statistiken, zum Beispiel Folgen, wie man den perfekten Blowjob gibt und so weiter, sind einfach sehr, 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 sehr gut geklickt. Oder wie man Tinder meistert.
Ja.
Weil ich glaube, viele wollen sich da Hilfe irgendwo holen, weil sie es perfekt alles machen wollen.
Ja, weil es ihre Aufgabe ist.
Ja,
ne?
Aber wie löst man sich von diesem Ideal, was wir da eingebläut bekommen?
Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort. Ich würde sehr gerne sagen, viel mehr als Frauen jetzt auch noch die Aufgabe haben, sich davon zu lösen, hätten eigentlich Männer die Aufgabe, mal was zu tun. Also gar nicht so sehr Frauen irgendwie, also das ist ja auch immer so eine Frage, die dann kommt, ja, aber wie ziehe ich dann aber meinen Partner dazu, dass er auch Haushalt macht oder dass er auch Beziehungsarbeit übernimmt oder dass er auch kommuniziert. Mhm. Die Frage ist halt viel eher, warum interessiert sich er nicht dafür, das zu machen? Warum, es ist ja eigentlich seine Aufgabe. Ja? Und ich meine, die vielleicht ernüchternde Antwort, die ich dann habe, ist, man hat dann vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit, als sich aus diesen Konstellationen rauszubegeben als Frau.
Ja, aber das ist zum Beispiel etwas, über das ich letztens mit einer Freundin sehr stark diskutiert habe, und zwar, dass wir Frauen da tendenziell dazu erzogen werden, Dinge auszuhalten.
Mhm.
Weil mir auch oft, weil ich habe auch das Thema, wir haben das Thema Einsamkeit in einer Beziehung, ja, als Podcast-Folge gehabt, dann habe ich darüber geredet, dass ich in meiner Beziehung sehr einsam bin oder war. Und viele haben mir da geschrieben und es gab aber auch ganz oft dieses, ja, ich halte das jetzt aus und das wird wieder besser. Und, und ich habe das dann thematisiert eben mit einer Freundin von mir, weil wir dann halt darüber geredet haben, wie das halt ist, wenn man sich so fühlt. Und da war auch immer dieses Satz, nee, es wird ja wieder besser. Und ich denke mir dann halt so, es ist halt irgendwo finde ich es sehr kritisch.
Mm.
Weil dieses Aushalten und nicht rausgehen aus Sachen, wenn sie einem nicht gut tun, führt ja eigentlich nur dazu, dass man sich selber immer auch ein bisschen abwertet dadurch. Also ich habe zumindest das Gefühl gehabt. Also die Freundin von mir hat auch gegen ihre Mutter mit ins Feld reingeführt, die halt sich bis in ihr Lebensende beschwert über den Vater.
Ja.
Und in Wahrheit auch dauernd sagt so, ja, ich hätte ihn damals verlassen können müssen.
Ja.
Und jetzt sagt ihre Tochter zu ihr, nee, aber du kannst ihn ja jetzt verlassen. Ja, jetzt ist es zu spät.
Mhm.
Sie hat gesagt, jetzt halte ich das auch noch aus. Mhm. Und dann denke ich mir so, wo ist dann die eigene Erfüllung?
Mhm.
Und ich weiß nicht, das war ein interessantes Gespräch da, wo ich mir gedacht habe, so, okay, werden wir wirklich so sozialisiert, dass wir aushalten einfach?
Ich glaube, in einem großen Ausmaß ja. Also ich glaube, ja. Also ich glaube, dass die Sozialisierung in Bezug auf Liebe bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich ist tatsächlich und Männer eigentlich dazu sozialisiert sind oder darauf sozialisiert werden, dass die Liebe etwas ist, was ihnen etwas gibt. Und Frauen sind halt darauf sozialisiert, dass Liebe etwas ist, was sie herstellen müssen, was sie leisten müssen. So, der Hund hat gerade meine Beine abgeschlägt, das hat mich kurz irritiert.
Okay, Wally, bitte nicht hier einen Fußfetisch aufreißen. Danke.
Da habe ich mir echt kurz geschreckt und gedacht, was ist das, um Gott?
Mein Haussklave.
Ja.
Er versteckt sich unter meinem Tisch. Mhm. Nein. Aber nein, du sagst etwas sehr, sehr Schönes, dieses auch mit diesen Liebe, dass mit der Liebe, man muss sie erstellen. Also wir sind ja sozusagen die Geberinnen.
Genau, die Dienstleisterinnen.
Genau. Und die anderen kriegen sie, also die Männer kriegen sie. Finde ich sehr interessant, weil Männer entziehen sich dem ja auch super schnell, wenn sie merken, sie bekommen das nicht mehr.
Genau. Männer sind dann relativ gut darin, das zu beenden, wenn es nicht mehr passt.
Ja, und das fand ich sehr interessant, weil zum Beispiel dann heißt es, ja, bevor ich jetzt irgendwas an meiner Situation ändere ich meinen Beziehungsstatus. Mhm. Ist mir sehr oft schon, ist mir selber auch schon widerfahren, aber ist mir auch sehr oft schon begegnet im Leben, wo ich mir gedacht habe, so spannend. Also Männer können da, bevor sie sich dem stellen, dass sie sich vielleicht in einer Veränderung gehen, sagen sie, okay, wechsle ich Partnerin. Mhm. Und das fand ich damals schon sehr krass. Mir fällt nämlich gerade die Trennung einer Freundin sehr ein. Mhm. Und ich mir echt gedacht habe, so, hey Junge, du wirst das gleiche Problem mit der Nächsten haben, außer die ist halt an der Wand, also gegen die Wand gelaufen.
Mhm. Also, was ja auch sein kann.
Ja, eh. Es ist ja auch okay. Ich sage ja auch immer, ich sage, es gibt ja auch für jeden Deckel einen Topf, wirklich?
Ich finde einen Topf, einen Deckel.
Manche sind halt Druckkochtopfe.
Also, die schlimmste Version davon ist natürlich, das schreibe ich auch in meinem Buch, dass Frauen, die Krankheiten haben, oder Frauen, also da gibt es Studien zu Multiple Sklerose und Krebs, Frauen, die diese Diagnosen kriegen, sehr oft von den Männern verlassen werden infolge dieser Diagnosen. In einem so hohen Ausmaß, dass teilweise Gesundheitsdienstleisterinnen darauf, sozusagen angehalten werden, das den Frauen zu sagen und sie quasi schon darauf vorzubereiten, du hast jetzt diese Form von Krebs. Die meisten Frauen werden infolge von ihren Männern verlassen. Und das liegt daran, da gibt es eine deutsche Studie dazu, dass Frauen, auch wenn sie krank sind, ganz oft immer noch den Großteil der Haushalts- und Beziehungsarbeit übernehmen, solange sie halt noch irgendwie können. Mhm. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr können, können sie es halt nicht mehr. Mhm. Und das ist der Moment, wo Männer dann gehen, weil sie halt einfach nichts mehr kriegen.
Ich finde das so krass eigentlich. Es ist eigentlich so schwierig und verletzend und so, ja. Ja.
Und das ist glaube ich, der härteste Fakt, der in meinem Buch steht. Mhm. Ja, aber so ist es. So ist es halt. Und das zeigt schon sehr, wie sehr wir lernen, was Liebe ist, oder wie Männer und Frauen lernen, was Liebe ist.
Ich habe das Gefühl, es ist ein Martyrium. Also so dieses Märtyrertum, genau, was dahinter steckt.
Genau, Märtyrerinnen der Liebe. Ja.
So irgendwie habe ich das Gefühl, es wird auch immer... Man opfert sich ja für die Familie auf und es muss so sein. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, als wird die Liebe oder die Liebe, Paarbeziehungen, Kinder werden oft auch als Ausrede für alles verwendet. Das finde ich immer auch ganz schwierig. Ich habe das oft das Gefühl, ich muss das ja machen, weil er kann das zum Beispiel nicht.
Ja.
Und ich muss die Einschlafbegleitung machen. Ich hasse dieses Wort schon so dermaßen, weil...
Weil du es oft hörst, oder wie?
Ja, nein, es ist, ich finde halt einfach, ich finde, alles hat jetzt so eine Begrifflichkeit, manche Begrifflichkeiten finde ich ein bisschen so unnötig. Mm. Dein Kind muss sich halt noch koregulieren, du legst dich halt dazu.
Ja.
Es ist alles irgendwie eine Begleitung und es ist ein bisschen sehr hochtrabend oft.
Ja, voll, alles ist dann irgendwie so eine eigene Tätigkeit, die man leisten muss.
Genau. Ich finde es nicht schlecht, dass es betitelt wird, weil dann vielleicht auch anderen das auffällt, dass es da was passiert, aber ich finde es halt arg, dass es halt oft die Ausrede ist, dann ich muss mich ja sozusagen aufopfern, weil sonst tut es ja keiner. Und ich finde es dann manchmal sehr traurig, weil ich mir denke, der andere Part hat halt diesen Gedanken nicht. Oder oft zumindest nicht, weil ich sehe halt ganz oft, oder besser gesagt, ich höre es ganz oft, dass Frauen mit Kindern vor allem sehr viel darüber reden, was halt nicht getan wird. Und ich finde das so schmerzhaft, weil ich mir denke, es muss doch irgendwann mal der anderen Seite einen Klick machen. Und es gibt sehr wenig Männer, wo das Klick
und
macht.
Der Klick kommt nie.
Ja. Mhm. Das ist, ja.
Ja. Ja, das ist alles sehr nüchtern.
Ja, ich fand das deswegen auch so interessant, weil, wie du gesagt hast, dass sehr viele mit ihren persönlichen Themen kommen, kommt ja auch oft dann der Nachsatz, ja, bei uns ist das ja, dafür macht er das.
Ja, genau.
Also, er nimmt dafür die Kinder am Samstag und am Sonntag.
Die mit ihnen Fußball spielen.
Genau, aber das ist halt der Spaßfaktor.
Natürlich, ja.
Also, ich denke mal, oft ist die Arbeit eingeteilt in, Frau macht die negativ, also was heißt negativ, die wichtigen Dinge wie Kinderarztbesuch, das Einschlafen, was vielleicht problematisch gerade in dem Alter ist, den Einkauf mit Kind und Vater geht halt dann spielen. Mhm. Oder damit aber Frau wieder Haushalt machen kann.
Das zeigen uns Zeitverwendungsstudien auch.
Ja.
Dass Frauen nicht nur viel mehr machen, sondern auch die mühsameren Sachen.
Ja.
Das, was dreckig ist, was nervig ist, was stinkt, was körperlich anstrengend ist, das machen die Frauen und die Männer sind halt dann, also die Beziehungs- oder die Kindererziehungsarbeit, die Kindererziehungsarbeit, die Männer machen, ist dann halt eben wirklich ganz oft so, dass am Wochenende Fußball spielen und das irgendwie mit ihnen irgendwie spazieren gehen, während die Mama kocht oder so. Ne?
Ja, ich fand das interessant, weil ich mir dann überlegt habe, zum Beispiel, ich habe einen nicht sehr anwesenden Vater gehabt, also im Sinne von, mein Vater hat sehr viel gemalt, der ist Künstler und war dementsprechend nicht so interessiert auch an mir, glaube ich. Das ist ja in sich Dings. Und meine Mutter hat ja alle Aufgaben erledigt. Und ich habe das zum Beispiel auch für mich einfach, ich fand zum Beispiel, mein Vater hat zum Beispiel dann die Aufgaben bekommen, wie zu Weihnachten mit mir rauszugehen. und mich abzulenken sozusagen. Er hat immer diese, er hat eine Aufgabe zugeteilt bekommen. Und ich fand das damals schon irgendwie weird, warum der nicht selbstständig irgendwie mehr Interesse daran hat, mit mir zu sein.
Ja,
gleichzeitig
oh Gott, das ist auch total
ihn,
schmerzhaft, oder?
Ja. Ja, aber gleich, ja, es ist, glaube ich, ja, schwierig irgendwo. Gleichzeitig habe ich mit meinem Vater sehr viel Verständnis, weil er auch psychische Vorbelastungen hat etc. Aber ich fand es interessant, dass ich deswegen auch manchmal mir denke, wie wäre ich dann eigentlich als Mutter? Weil ich merke schon in Paarbeziehungen, dass ich sehr, sehr aufgabenvergebend bin, weil ich nicht den anderen Personen, also meistens Männern, nicht zurechne, dass sie es schaffen alleine. Es ist irgendwie weird. Und ich versuche mich da auch zurückzunehmen und zu sagen, okay, er ist ein erwachsener Mensch, er wird das schon verstehen und können und hinbekommen, ohne dass ich fünfmal was sagen muss.
Ja, und auch, dass die gemeinsame Beziehung ist ja halt auch gemeinsame Aufgabe. Eben. Und sollte halt auch von beiden eigeninitiativ geführt werden. So.
Ja.
Und nicht etwas sein, was man einer anderen Person nachträgt. Also man will ja nicht die eigene Beziehung einer anderen Person, mit der man in Beziehung steht, nachtragen. Im Sinne von, ich sag dir ständig, was du tun sollst, damit es mir halt auch halbwegs gut geht. Und es passiert nie.
Ja.
Und das ist aber, glaube ich, die Realität, in der ganz viele sind.
Aber hast du das Gefühl, dass viele diese Realität nicht wahrnehmen wollen? Oder einfach so, weil ich habe da schon das Gefühl, dass wir viel jetzt aktuell darüber reden, aber in ihren eigenen Beziehungserleben viele sich nicht der Veränderung stellen, weil es bedeuten würde, dass sie allein sind, paarbeziehungstechnisch.
Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass bei ganz vielen Paarbeziehungen es ja so ist, dass dann andere Sachen funktionieren oder man sich halt dann sagt, ja, aber dann ist es auch wieder schön. Ne? Es ist ja dann auch wieder schön. Also, und ich glaube, das ist so das Rechtfertigungsmuster, das man hat.
Ja. Ja, stimmt irgendwo. Also ich kann, also ich weiß, dass zum Beispiel, ich kenne viele, die sich nicht trennen, weil die sagen halt, ja, wir haben halt Kinder gemeinsam oder die Wohnung. Also bevor man sich da wieder den Hustle gibt, so Wohnungsmarkt, dann lebt man lieber,
also verstehe ich,
lebt man lieber zusammen und unglücklich. Aber dann denke ich mir oft so, weil ich das eben jetzt bei einer Freundin habe, die halt eben sich auch scheiden lässt, die hat halt auch gesagt, so, sie hat halt Angst davor, von dem, was jetzt kommt, weil das ist irgendwie auch dieses... Diese, weil sie hat das für sich das Gefühl, so ja, sie kann das nicht mehr. Und ich habe dann auch gesagt, so, ja, aber du musst ja auch nicht mehr. Hauptsache, du bist glücklich.
Ja. Yeah.
Und es ist besser, du bist eine glückliche Mama als eine unglückliche Mama.
Yeah.
Und bevor du da in einem Konstrukt die ganze Zeit bist und dein Kind und das auch vorlebst, dass man das aushalten muss, ist es besser, sich zu trennen. Weil zum Beispiel eine andere Freundin, die eine sehr friedvolle Trennung hinter sich gebracht hat mit zwei Kindern, die sagt doch, dass ihre Kinder, und das, die sind jetzt schon etwas älter, sehr viel daraus mitnehmen konnten, dass ihre Mama sich getrennt hat und jetzt glücklich ist.
Mm.
Die hat aber auch zum Beispiel den Männern abgeschworen. Und sie sagt, sie ist auch deswegen etwas glücklicher. Und das ist interessant eigentlich. Ja. Wir kommen jetzt zum Thema Sex.
Okay.
Aber darauf werden wir sagen in einer zweiten Folge.
Okay.
Und wir sagen für diese Folge bis dahin, Bussi, Baba.